Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Nils Schniederjan. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute unter anderem auf eine etwas ungewöhnliche Idee, wie die Energiewende gelingen kann. Wärmepumpen könnten nicht nur vor unseren Häusern helfen, Großwärmepumpen könnten nämlich auch die Wärme unserer Gewässer anzapfen. Wir haben uns angeschaut, wie das in Berlin bereits funktioniert. In unseren Flüssen landen auch eine Menge Rückstände von Medikamenten. Das kann für viele Tiere durchaus gefährlich werden. Wie gefährlich? Dazu gleich mehr. Und am Wasser lauern auch andere Gefahren. In Kalifornien werden zum Beispiel Jahr für Jahr Otter durch Stürme von ihren Müttern getrennt. Jetzt gibt es ein neues Programm, mit dem sie aufgezogen und wieder in die Freiheit entlassen werden sollen. Gleich bei uns. Kaffee, Bananen, Schokolade. Alles Produkte, die es in fast jedem Supermarkt auch mit dem Siegel Fairtrade gibt. Das Siegel garantiert, dass den Bauern im globalen Süden ein Mindestlohn gezahlt wird. Und dafür zahlt man als Kunde drauf. Doch die Preise all dieser Produkte sind in letzter Zeit gestiegen. Sind Verbraucher da noch bereit, mehr zu zahlen, damit Produkte fair gehandelt werden? Fairtrade Deutschland hat heute seinen Jahresbericht vorgestellt. Das Ergebnis? Insgesamt wurden weniger Fairtrade-Produkte verkauft. Der Umsatz ist zwar gestiegen, doch hängt das vor allem damit zusammen, dass die Produkte einfach teurer geworden sind. Ich habe vor der Sendung mit Claudia Brück gesprochen, Vorständin von Fairtrade Deutschland. Meine erste Frage war, warum das Signal Fairtrade anscheinend nicht mehr so stark zieht.
Also auch inflationsbereinigt hätten wir ein Plus von 1,3%. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr so viele Produkte wie noch nie im Markt gehabt. Und erstmalig haben Verbraucherinnen und Verbraucher über 30 Euro pro Kopf pro Jahr für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Das heißt, das Vertrauen ist da, die Bereitschaft, Fairtrade einzukaufen, ist auch da. Aber wir sehen es natürlich, es war ein schwieriges Jahr anfangs mit den hohen Inflationsraten und dass da zuerst mal ein Stückchen Zurückhaltung war.
Und der geringere Absatz, ist das ein langfristiger Trend oder machen Sie sich da keine Sorgen?
Wir beobachten unsere Zahlen jedes Quartal und wir können verkünden, dass wir die letzten drei Quartale, also das erste 2024 und die letzten beiden in 2023, dass sich der Trend umgekehrt hat und dass wir wieder Wachstumszahlen auch im Absatz haben.
Jetzt gibt es aber auch seit mehr als einem Jahr in Deutschland das Lieferkettengesetz. Auch auf europäischer Ebene sieht alles danach aus, als ob ein solches Lieferkettengesetz durchkommt. Hat sich Fairtrade als Siegel für fair gehandelte Produkte dadurch vielleicht auch einfach langsam überholt?
Also die Gesetze liefern den Rahmen, aber wie das dann innerhalb ausgestaltet wird, dafür brauchen Unternehmen Unterstützung. Und da bietet Fairtrade eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit. Wie schaffen es Unternehmen, in einen Austausch mit ihren Produzenten zu kommen? Wie können sie vor Ort verhindern, dass bestimmte Risiken eliminiert werden und sogar ins Positive umgedreht werden? Dafür brauchen Unternehmen entweder wahnsinnig viel Geld, um eigene Personen vor Ort zu beschäftigen und neue Maßnahmen durchzuführen. Oder sie können mit Standardorganisationen wie Fairtrade zusammenarbeiten, die ja ein ganzes Jahr über weltweit Personal im Feld haben und die Bedingungen vor Ort kennen, die Sprache vor Ort sprechen und die dann mit Kleinbauernorganisationen Kindesschutzmaßnahmen durchführen können oder Frauen fördern können oder dafür sorgen können, dass die Entwaldung gestoppt wird. Da wird Fairtrade auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Aber ist es nicht ein ganz grundlegender Interessenskonflikt, wenn Sie gleichzeitig die Unternehmen beraten und auch die Menschen vor Ort Ihnen helfen möchten, für bessere Bedingungen zu kämpfen?
Diese Gesetzgebung, unternehmerische Sorgfaltspflichten geht ja davon aus, dass Unternehmen selber Verantwortung übernehmen und dass sie durch ihr Verhalten dafür Sorge tragen, dass keine Menschenrechte verletzt werden. Und die Regierungen selber stellen den Rahmen, aber sie sind ja nicht im Kontakt mit der Lieferkette. Das müssen Unternehmen ja selber machen. Und von daher ist der Ansatz seit der OECD, als sie diesen Mechanismus ins Leben gerufen haben, ist das die Möglichkeit, wie wir den Privatsektor dazu nutzen, dass sie auch zum Wohle der Menschenrechte agieren.
Jetzt ist Fairtrade ein Siegel unter mehreren, die fair gehandelte Produkte zertifizieren, aber es gibt ja auch noch ganz andere Siegel, auf die Verbraucher achten, vor allem für biologisch angebaute Produkte, deren Umsatz ja auch seit Jahren konstant wächst, aber auch Siegel für klimafreundliche Produktion zum Beispiel. Verliert Fairtrade da im Vergleich zu klimafreundlich oder bio, wenn Käuferinnen und Käufer innerlich abwägen?
Das kann ich nicht bestätigen. Also das klimafreundliche Siegel, die sind ja alle im Moment ein bisschen unter Vorbehalt, weil es die Green Claims Direktive der EU gibt und dass solche Label wissenschaftlich belegt werden müssen. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber Fairtrade und Bio geht seit Jahren Hand in Hand. Viele der Produzentenorganisationen sind sowohl Fairtrade als auch Bio zertifiziert, sodass unser Bioanteil bei 54% liegt. Also wir können das nicht bestätigen, dass da abgewägt wird, sondern eher, dass es sich eher verbindet und dass es gemeinsam wächst.
Dafür plädiert Claudia Brück, Vorständin von Fairtrade Deutschland, die heute ihren Jahresbericht vorgestellt haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschland soll weniger fossile Energien nutzen, um den Klimawandel nicht noch weiter anzuheizen. Ein zentraler Punkt ist dabei die Frage, wie wir Gebäude heizen. Neben der Elektrifizierung des Wärmenetzes gibt es dafür weitere Ideen. Zum Beispiel könnte man die Wärme von Gewässern abgreifen. Nach ersten Pilotprojekten versucht sich auch Berlin daran, die Wärme der Spree anzuzapfen. Ob das klappt, hat sich Ines Rutschmann angesehen.
Noch eine Heizperiode, dann wird die BTB aufhören, Kohle zu verbrennen. Der Berliner Energieversorger gehört zum E.ON-Konzern und beliefert etwa 80.000 Wohnungen im Südosten der Hauptstadt mit Fernwärme. Um von der Kohle wegzukommen, baut die BTB ihren Standort in Schöneweide um. Die ersten neuen Erzeugungsanlagen sind zwei Großwärmepumpen, die der Spree Wärme entziehen. Seit fast einem Jahr sind die Anlagen in Betrieb und arbeiten so effizient wie erwartet, sagt der für Fernwärme zuständige Geschäftsführer David Weiblein.
Aber auch die Leistung, die die beiden Wärmepumpen bringen, abhängig von der Flusswassertemperatur, von dem Temperaturniveau, ist sehr gut. Und ja, die Anlagen laufen so kontinuierlich fast wie die Anlagen, die wir üblicherweise aus der Verbrennungstechnologie kennen. Also sehr zufriedenstellend.
Flusswasser strömt dafür in einen rund 100 Meter langen unterirdischen Kanal. Rechen befreien es von Algen und Abfall, ehe es sich in einem Becken sammelt. Dort wird es in einen Wärmetauscher gepumpt und gibt Energie an das Kältemittel in der Wärmepumpe ab, sodass dieses verdampft. Der Druck in der Anlage wird anschließend so stark erhöht, bis der Dampf etwa 100 Grad heiß ist. So kann das Heizwasser am Fernwärmenetz über einen weiteren Wärmetauscher auf 93 Grad erwärmt werden. Das Flusswasser wird wieder in die Spree geleitet, abgekühlt um 4 Grad. Erwartet hatte das Unternehmen, dass dies positiv auf den Fluss wirke, sagt Weiblein.
Tatsächlich ist allerdings der Umfang unserer Anlagen mit 750 Kubikmeter Wasser, Entnahme und Wiedereinspeisung pro Stunde so überschaubar bei der Spree mit ihren 35.000 Kubikmeter pro Stunde, dass wir bereits 10 Meter hinter der Einlaufquelle wieder keinen Temperaturunterschied sehen und somit keine Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Die Entnahmemenge hat die zuständige Wasserbehörde festgelegt. Zum Schutz der Flusstiere darf das Wasser nur mit geringem Unterdruck in den Kanal gezogen werden. Damit auch keine Fische in ihn hineinschwimmen, gibt es eine Verwirbelungsanlage. Muscheln bleiben an den Rechen zur Reinigung des Wassers hängen. Zusätzlich begrenzt wird die Wärmenutzung durch die Temperatur der Spree. Sinkt sie unter 8 Grad, sollen die Wärmepumpen nicht mehr aktiv sein, hat der Hersteller vorgegeben. Daher endete der Betrieb der Anlagen vergangenes Jahr im November. Im März wurde er wieder aufgenommen, berichtet der BTB-Geschäftsführer.
Unsere Flusswärmepumpen haben in Summe 7 bis 8 MW thermische Leistung und produzieren in Summe 23 Gigawattstunden Fernwärme pro Jahr. Für unsere Kunden bedeutet das so circa 3% der Wärme, die wir im Fernwärmenetz brauchen, erzeugen wir über diese beiden Flusswasserwärmepumpen. Das ist also vergleichbar wenig, wenngleich das Potenzial, was wir auch in Berlin mit der Spree haben, vergleichbar groß ist.
Wollte das Unternehmen am Standort Schöneweide mehr Fernwärme hydrothermisch erzeugen, bräuchte es mehr Flächen an der Spree, um weitere Wärmepumpen aufzustellen. Auch die eingeschränkte Verfügbarkeit von Wassergrundstücken begrenze die Nutzung von Hydrothermie in Städten, fügt David Weiblein hinzu. Weitere Gewässerwärmepumpen plant BTB trotzdem, aber an einem anderen Standort in Berlin. Damit das Kohlekraftwerk in Schöneweide Anfang 2025 in Rente gehen kann, erhält der Energiepark nach den beiden Flusswärmepumpen noch ein großes Gaskraftwerk. Perspektivisch soll dieses Wasserstoff oder Biogas verbrennen.
Ein Bericht von Ines Rutschmann. 550 Millionen Mal haben die Deutschen vor 30 Jahren noch bei der Telekom-Auskunft angerufen. Meist mit Fragen, die man heute über eine kurze Google-Suche beantworten kann. Bei der Auskunft ruft inzwischen fast niemand mehr an. Die Telekom zieht darum jetzt einen Schlussstrich. Sebastian Tittelbach.
Am 1. Dezember ist Schluss mit der Inlands- und Auslandsauskunft und auch mit dem Weckdienst, den die Telekom betreibt. Das Angebot sei aus der Zeit gefallen und das Ende absehbar gewesen, heißt es von der Telekom, denn die wenigen Nutzer reicht nicht aus, um die Kosten zu decken. Im Jahr 1995 gingen noch 550 Millionen Anfragen ein. Heute liegt die Zahl der Anrufe bei unter 2 Millionen jährlich. Das Auskunftsteam schrumpfte deshalb über die Jahre. Wie viele Mitarbeiter vom endgültigen Aus der Auskunft betroffen sind, sagt die Telekom nicht. Sie alle sind noch bei einer externen Firma in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Einige gehen in Ruhestand, die übrigen sollen andere Aufgaben übernehmen. Wer eine Telefonnummer sucht, soll laut der Telekom Internet-Suchmaschinen und Online-Portale nutzen oder die Auskunftsdienste anderer Anbieter. Außerdem ist eine andere Ära noch nicht vorbei. Im gedruckten Telefonbuch kann man auf Wunsch weiterhin mit Rufnummer oder Adresse stehen.
Blutverdünner, Ibuprofen, Aspirin. Viele nehmen täglich das ein oder andere Medikament ein. Dass man hochwirksame Tabletten nicht in den Hausmüll schmeißt oder in der Toilette runterspült, das ist klar. Aber selbst wenn wir sie völlig korrekt einnehmen und entsorgen, können sie eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Über unseren Stoffwechsel geraten sie schließlich irgendwann ins Abwasser. Daniela Engelhardt hat recherchiert, wie groß das Problem ist.
Diese munter planschende Forelle hat keine Ahnung, dass sie bereits auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Schuld daran sind die Reste von Arzneimitteln in ihrem Bach, weiß Dr. Adrian Wagner, Abwasserreferent der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.
Wir kennen das Beispiel von Antidepressiva, die das Angstverhalten von Jungfischen mindern und die dann leichter gefressen werden von Räubern.
Auch Reste von Hormonen aus der Antibabypille wandern ins Wasser.
Die können dann dazu führen, dass sich männliche Fische feminisieren und dann weniger fortpflanzungsfähig sind. Andere Substanzen, die wirken direkt schädigend an den Organismen, also bei dem Schmerzmittel Diclofenac wissen wir, dass es die Organe von Fischen angreifen kann.
Was kann man dagegen tun? Die normalen Kläranlagen mit 3 Reinigungsstufen schaffen es nicht, die winzigen, aber hochwirksamen Arzneimittelspuren zu beseitigen. In Baden-Württemberg hat man deshalb bereits vor 15 Jahren die sogenannte 4. Reinigungsstufe eingeführt, bei 30 Kläranlagen. Zum Beispiel am Neckar, wo das größte Klärwerk steht. Oder am Bodensee, der liefert immerhin Trinkwasser für Millionen von Menschen. Wie gelingt es nun, diese schädlichen Arzneimittelspuren aus dem Wasser zu entfernen? Dr. Adrian Wagner.
Da lässt man Aktivkohle mit dem schon vorgereinigten Abwasser reagieren und die Spurenstoffe, die binden sich dann an die reaktiven Oberflächen von dieser Aktivkohle. Und wenn die Kohle dann beladen ist, dann wird die abgezogen und verbrannt. Und bei diesen hohen Temperaturen, da können dann die Spurenstoffe sicher vernichtet werden.
In Baden-Württemberg wird 1/5 des Abwassers mit der 4. Reinigungsstufe behandelt. Damit ist das Bundesland sehr weit, auch im internationalen Vergleich. In Rheinland-Pfalz wird mehr Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen und es müssen weniger Menschen versorgt werden. Deshalb ist hier die vierte Reinigungsstufe noch in der Modellprojektphase. Bleibt die Frage, können wir etwas dazu beitragen, dass weniger Arzneimittelspuren im Abwasser landen? Oh ja, sagt Dr. Adrian Wagner, bei der Entsorgung unserer abgelaufenen Medikamente ist ein Weg tabu.
Nichts in die Toilette oder in die Spüle geben. Und das gilt auch für flüssige Arzneimittel wie zum Beispiel Hustensäfte. Die haben in der Toilette und im Abfluss nichts verloren. Abgelaufene Medikamente entsorgen Sie im Haushaltsmüll, im Restmüll inklusive der Verpackung. Der Restmüll, der wird überwiegend verbrannt und damit werden die Stoffe sicher vernichtet.
Das gilt für ganz Baden-Württemberg, mit Ausnahme der Landkreise Emmendingen und Ortenau. Auch in Rheinland-Pfalz können die VerbraucherInnen ihre Altarzneimittel in den Hausmüll tun, zum Beispiel in Mainz, aber nicht überall. In manchen Städten sind Recyclinghöfe oder Schadstoffmobile zuständig. Die Landesanstalten für Umwelt raten deshalb, gezielt bei ihrer Gemeinde nachzufragen.
Daniela Engelhardt berichtete. In gut einem Monat wird das Europäische Parlament gewählt. Die Wahlplakate hängen schon und nun startet noch eine Plattform für die Wahlentscheidung. Der Wahl-O-Mat. Markus Sambale.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Wahl-O-Mat inzwischen, jedes Mal vor wichtigen Wahlen in Deutschland. Die Bedienung ist einfach. Man ruft die Seite wahlomat.de auf und bekommt dann nacheinander politische Aussagen angezeigt. Insgesamt 38 Thesen sind es diesmal. Bei jeder Aussage kann man dann Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral auswählen. Auch eine stärkere Gewichtung von bestimmten Themen, die einem besonders wichtig sind, ist möglich. Am Ende wird angezeigt, wo sich eigene Einstellungen mit den Positionen der Parteien überschneiden. Eine Rangliste gibt die Übereinstimmung in Prozent an. Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht. Sie will mit dem unabhängigen Angebot mehr Aufmerksamkeit für Wahlen schaffen, vor allem bei jungen Menschen. Zur Redaktion gehören Erstwähler und Erstwählerinnen, die sich für das Projekt bewerben konnten. Sie werden unterstützt von Fachleuten aus der Politikwissenschaft und Statistik und stellen Thesen zu wichtigen Wahlkampfthemen zusammen.
In Kalifornien werden Jahr für Jahr Otterbabys an den Strand gespült. Und zwar ohne Mutter. Jetzt gibt es ein neues Programm, mit dem man sie wieder in die Wildnis entlassen will. Ersatzmütter sollen ihnen zur Hilfe eilen. Katharina Wilhelm hat sich angesehen, wie das bisher klappt.
So you'll see that there are three sea otters in here.
Megan Smiley zeigt auf einen Bildschirm, auf dem drei Otter zu sehen sind, die in einem großen Wasserbecken umherschwimmen, ihr dichtes braunes Fell putzen und viel miteinander kuscheln. Smiley managt das Otterprogramm im Aquarium of the Pacific in Long Beach. Ein Touristenmagnet. Doch diese drei Tiere wird kein Besucher demnächst zu Gesicht bekommen. Das liegt am neuesten Zuwachs. Ein Ottermädchen namens 968.
And she was stranded as a young.
Sie ist an der Küste vor Santa Cruz gestrandet. Sie wurde im Monterey Bay Aquarium notfallversorgt und wir versuchen sie wieder aufzupäppeln und auszuwildern. Mit Hilfe von unserer Otterdame Millie.
Millie ist Teil eines besonderen Hilfsprogramms für die bedrohten kalifornischen Seeotter. Sie ist eine Ersatzmutter, eine Surrogatmutter, die das alleingelassene Otterbaby aufziehen soll und ihr alles beibringt, was man als Otter wissen muss.
Millie bringt 968 bei, wie man sein Fell ausreichend pflegt. Das ist wichtig, denn der Pelzmantel des Seeotters ist sein wichtigster Schutz, um in den kalten Gewässern, in denen er lebt, warm zu bleiben. Denn er bildet eine wasserdichte Barriere zwischen ihrer Haut und dem Wasser und hilft, sie warm zu halten. Außerdem bringt sie ihr bei, wie man an Futter kommt, zum Beispiel Muscheln aufknackt. Und das macht sie toll. Als 968 ankam, wuchs sie 5 Kilo, jetzt 10. Sie hat sich also verdoppelt.
Jedes Jahr werden 10 bis 15 gestrandete Tierbabys an der kalifornischen Küste gefunden. Oft trennt ein Sturm Mutter und Kind oder das Baby wird verstoßen. Im Gegensatz zu Robben oder Seelöwen müssen Otter beigebracht bekommen, wie man in der Wildnis überlebt. Und das gelingt noch besser, wenn das Otter selbst übernehmen. Das Monterey Bay Aquarium hat mit dem Surrogatprogramm angefangen. Die Erfolgschancen bei der Auswilderung würden bei 75% liegen, sagt Miley. Auch weil die Otter mütterliche Fürsorge von ihren Artgenossen lernen. Das führe dann auch zu mehr Nachwuchs.
And be exposed to that, hoping that when she does get released eventually, she can lead to better
reproduction success in the ocean.
Das Long Beach Aquarium übernimmt nun die Strategien aus Monterey. Dazu gehört auch, dass die Otter keine Menschen sehen dürfen. Wenn die Pfleger ins Gehege kommen, werfen sie sich einen Umhang über. Das soll die menschliche Form verschleiern.
You can't really see any human form. It just kind of looks like a black blob.
18 Stunden am Tag wird das Otterbaby eng überwacht. Der Aufwand des Programms ist enorm. Grund dafür ist, dass die Otter kurz vor der Ausrottung standen. Zwar hat sich die Population von einst nur 50 Tieren auf wieder 3000 erholt, das ist aber immer noch weit weg von den einst 150 bis 300.000, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Kalifornien gezählt wurden. Die pelzigen Räuber sind nach wie vor bedroht, auch weil sie nur einen sehr kleinen Lebensraum in der Mitte bis zum Norden der kalifornischen Küste bewohnen können. Der Klimawandel, der das Wasser zusehends erwärmt, lässt den Lebensraum ebenfalls schrumpfen. In ein paar Monaten soll Otterjungtier 968 dann ausgewildert werden. Megan Smiley wird wahrscheinlich auch dabei sein. Ein paar Tränen werden dann wohl auch fließen, sagt sie, allerdings Glückstränen.
There will probably be happy tears.
Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Seit fast 20 Jahren gibt es die sogenannte Rürup-Rente, eine Art staatlich geförderte, aber privat finanzierte Basisrente. Mit der soll man die staatliche umlagefinanzierte Rente aufbessern können. Seit Jahren wird die Rürup-Rente aber kritisiert. Denn die Rendite, die am Ende rausspringt, kann teilweise nicht einmal die Inflation ausgleichen. Klaus Deuse hat für uns recherchiert, für wen sich die Rürup-Rente trotzdem lohnen könnte.
Die Rürup-Rente ist vor allem für Freiberufler und Selbstständige interessant, sagt Jan Scharpenberg vom Verbraucherportal Finanztipp. Allerdings nicht für alle.
Aber selbst unter Ihnen lohnt sich die Rürup-Rente nur für diejenigen, die einen langfristig planbar hohen Gewinn erwirtschaften.
Denn die Förderung läuft über Steuervorteile während des Berufslebens.
Die eingezahlten Beiträge lassen sich von der Steuer absetzen. Daher macht die Rürup-Rente auch nur Sinn für Menschen mit entsprechend hohem Gewinn, um die Steuerlast auf diesen Gewinn zu senken.
Prinzipiell sind Einzahlungen nicht gedeckelt, doch Einzahler sollten die förderfähige Höchstsumme im Auge behalten. Die liegt derzeit bei 27.500 Euro bei Einzelpersonen im Jahr, bei Ehepaaren ist es doppelt so viel. An einem Beispiel rechnet Jan Scharpenberg durch.
Ein gesetzlich krankenversicherter Mensch mit einem Jahresgewinn von 50.000 Euro und einer Rürup-Einzahlung von 9.300 Euro im Jahr senkt seine Steuerlast um gut 2.800 Euro.
Das kann sich durchaus lohnen, vor allem wenn die Steuerersparnisse jedes Jahr anfallen. Da es letztlich immer auf die individuell benötigte Summe im Ruhestand ankommt, empfiehlt sich ein möglichst früher Vertragsabschluss mit einer vereinbarten Laufzeit von 30 bis 40 Jahren. Im Angebot finden sich gleich mehrere Abschlussmöglichkeiten. Und zwar als klassische Rentenversicherung oder als Indexpolice. Eine solche Indexpolice kombiniert die Garantie, dass erspartes Vertragsguthaben nicht verloren gehen kann, mit der Investition der Überschüsse in einen Indexfonds. Daneben gibt es noch die Form der fondsgebundenen Rentenversicherung mit und ohne Garantie sowie als weitere Möglichkeit einen Rürup-Fonds-Sparplan. Die Entscheidung hängt dabei immer von den jeweiligen finanziellen Spielräumen und kalkulierten Erträgen ab. Jan Scharpenberg.
Für Verbraucher, die sich wirklich sicher sind, dass eine Rürup-Rente für sie das Richtige ist, empfehlen wir bei Finanztipp Rürup als fondsgebundene Rentenversicherung oder als Fondssparplan abzuschließen.
Bei einer Rürup-Rente gibt es vieles zu bedenken. So lässt sich ein einmal abgeschlossener Vertrag nicht kündigen. Man kann zwar die Einzahlungen stoppen, trotzdem fallen die laufenden Kosten weiter an. Und eine Auszahlung des bis dahin angehäuften Guthabens ist vor Vertragsablauf nicht möglich. Auch ein Hinterbliebenenschutz kostet extra und hängt vom Vertrag ab.
Mit einer Rentengarantiezeit kann ein Zeitraum vereinbart werden, bis zu dem die Rente im Todesfall an die Hinterbliebenen weiterfließt. Wer den Todesfall vor dem Renteneintritt absichern will, sollte eine sogenannte Beitragsrückgewähr oder eine Rente aus dem Kapital vereinbaren.
Als erbberechtigte Hinterbliebene gelten nur Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und kindergeldberechtigte Kinder. Beim Abschluss eines Rürup-Vertrages ist guter Rat gefragt.
Meine erste gute Anlaufstelle sind da übrigens die sogenannten Intensivgespräche bei der Deutschen Rentenversicherung. Die machen genau solch eine Beratung und das auch noch kostenlos.
Unabhängig davon rät Jan Scharpenberg von Finanztipp, vor dem Abschluss einer Rürup-Rente eine Alternative zu prüfen.
Schon jetzt kann die freiwillige Pflichtversicherung in der Rentenversicherung für Selbstständige die bessere Alternative sein.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Das war Umwelt und Verbraucher. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, sagt Nils Schniederjan. Und einen schönen Tag.